Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael. Und Michael, du hast dich mit einer der großen Politikerinnen hier aus dem Saarland unterhalten über ein Thema, das die Europäische Union vor 20 Jahren vollkommen verändert hat. Die große EU-Osterweiterung. Verrat uns doch, mit wem du gesprochen hast und worüber genau ihr euch ja unterhalten habt.
Ja, ich habe mit Doris Pack gesprochen. Sie war lange für die CDU Mitglied des Europäischen Parlaments und sie ist auch eine ausgewiesene Südosteuropa-Expertin. Also ihre Leidenschaft ist der Balkan. Da ist er auch sehr bekannt. Wir haben das ja mal erfahren auf einer Exkursion in Serbien, wo man wirklich die Doris Pack kannte. Also die hat mich extrem überrascht, dass die da so bekannt ist. Und mit ihr habe ich über die EU-Osterweiterung gesprochen, aber auch mit ihr darüber gesprochen, wie die Europäische Union sich möglicherweise noch erweitern könnte.
Wenn du an die EU-Osterweiterung denkst, ist das für dich etwas, wo du sagst, ja gut, das war halt einfach der Prozess, den etwas völlig Normales, unspektakuläres, oder ist das für dich schon auch in einer gewissen Art und Weise eine Zäsur gewesen, die die EU bis heute prägt, und ja, ist das positiv oder negativ?
Also ich würde sagen, es war so der Höhepunkt der Europäischen Union dieses Jahr 2004. Also das war wirklich, also zumindest mal in meinem Umfeld und auch in meinem Empfinden, die Europäische Union so auf dem Peak.
Ja.
Weil halt viele Länder gesagt haben, wir wollen da Teil der europäischen Familie werden, Europa wächst zusammen, also wirklich eine tolle Stimmung aus meiner Sicht. Und danach ging es ja dann vielleicht so ein bisschen seitwärts, also es kam ja dann noch Rumänien, Bulgarien dazu, ja, und genau, auch später dann Kroatien und dann leider mit dem Brexit so ein kleiner Dämpfer, also wo diese europäische Erfolgsgeschichte mal ein bisschen nach unten gegangen ist, aber ich würde sagen, wenn man jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg guckt und da einen Graph anlegt, da würde ich sagen, ist es eine riesen Erfolgsgeschichte und es geht auch nochmal deutlich aufwärts.
Genau, und was Doris Pack, lange, lange Zeit Europaabgeordnete im Europäischen Parlament aus dem Saarland, über die EU-Osterweiterung zu sagen hat, weil sie die auch teilweise, also sie hat die ja live miterlebt als Politikerin, und ja, was sie über die Zukunft der Europäischen Union verrät, das hört ihr jetzt im Interview. Michael im Gespräch mit Doris Pack, das ganze Interview, viel Spaß.
Heute zu Gast bei uns im Podcast Doris Pack. Herzlich willkommen, Doris.
Hallo, Herr Scholl.
Liebe Doris, stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Aber das ist schwierig. Ja, also Doris Pack wohnt in Bübingen, stammt aus Landsweiler Reden, war im Gemeinderat in Bübingen, war im Stadtrat in Saarbrücken, war dann für 13 Jahre im Deutschen Bundestag mal unterbrochen. Zwischendrin war ich dann im Kultusministerium zuständig für den Übergang Kindergarten-Grundschule, was mir auch sehr viel Freude gemacht hat, weil ich ja Lehrerin bin. Und anschließend bin ich in 1989 für 5 Wahlperioden ins Europäische Parlament gewählt worden, also 5-mal hintereinander. Und muss ehrlich sagen, dort habe ich mich also ganz besonders wohlgefühlt, weil es da nicht nur um Parteipolitik geht oder eine Regierung zu stützen oder zu stürzen, sondern weil ich da wirklich auch Dinge machen konnte, die bis heute Bestand haben. Nicht alleine, aber wenn du eine Idee hast und findest eben Mitstreiter für diese Idee, dann wird diese Idee auch Wirklichkeit. Und so gibt es ganz viele Dinge heute in der Europäischen Union, die mal auf eine Idee von mir zurückgegangen sind. Und insofern fühle ich mich eigentlich ganz wohl, dass ich das machen durfte, und bedanke mich auch bei den saarländischen Wählerinnen und Wählern, die das über Jahre mitgemacht haben. Und ich nehme an, ich habe ihnen auch was zurückgegeben. Und jetzt mache ich halt ganz viel deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit. Das habe ich früher schon nebenher gemacht und mache es jetzt auch nebenher, da ich ja das alles ehrenamtlich mache. Es macht mir Riesenfreude. Ich bin die Präsidentin der deutsch-französischen Stiftung für kulturelle Zusammenarbeit, nicht Präsidentin, Vorsitzende. Bin die Vorsitzende der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse und habe vor Jahren zusammen mit Yvonne Recht den Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis gegründet, der jetzt die Stiftung und die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse zusammen jährlich also machen. Insofern glaube ich also, kann ich mit dem, was ich in der europäischen Arbeit gelernt habe, auch einiges auf der binationalen Ebene noch umsetzen.
Ja, also du bist auf jeden Fall für, oder du stehst für Europa. Also ich kenne dich als Europaabgeordnete und du warst ja auch immer sehr präsent. Also hast da wirklich tolle Arbeit geleistet. Und du hast ja auch eine Sache live erlebt im Parlament. Und zwar, das ist die EU-Osterweiterung, die vor 20 Jahren stattfand, also wo viele osteuropäische Staaten Mitglied der Europäischen Union wurden. Also nicht nur osteuropäische, sondern auch Malta und Zypern. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie hat denn das begonnen? Also es gab ja so 1990 Zusammenbruch des Ostblocks, die Sowjetunion hat sich dann 92 aufgelöst, viele Staaten wollten Teil Europas werden. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz so den Prozess beschreiben, wie es zur Osterweiterung gekommen ist.
Ja, ich denke, das Sowjetreich zusammengebrochen und die Länder wie Ungarn, Polen, die Tschechoslowakei, daraus wurde ja dann später Tschechien und Slowakei, sind rausgebrochen, aber nicht nur diese Länder, eben auch im Norden die baltischen Staaten. Das heißt, es war eine völlig neue Situation und eigentlich waren wir offen dafür. Ob wir so richtig ganz bereit waren, hatte ich damals nicht den Eindruck, dass wir schon so genau wussten, wie wir das handeln müssen. Aber letztendlich ist es uns gelungen und wir haben auch dort gelernt, wie man ja mit diesen Ländern umgeht. Aber es hat manchmal ein bisschen gedauert. Ich möchte an eine Sache erinnern. Das hat sich auch ganz stark, wenn Sie so wollen, in manchen osteuropäischen Ländern auch dann nachher gezeigt, dass wir da Fehler gemacht haben. Ich weiß, als 2004, da war ja die Erweiterung war ja schon, wurde ja Tatsache. 2005 haben wir uns erinnert, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Ja. Und dann macht das Parlament immer eine Resolution und diese Resolution geht, bevor sie dann verabschiedet wird, in die Fraktionen. Und wir saßen dann in unserer Fraktion in der EVP und wir haben diesen Text gesehen, der ja auch mit uns abgestimmt worden war und haben ihn dann auch freudig begrüßt. Das hat uns gefallen. Und dann saß zwei Stühle neben mir, meldete sich ein Kollege und stand sogar auf, was man normalerweise bei uns gar nicht braucht, weil man ja das Mikro vor sich hat, und sagt, Herr Präsident, ich übersetze es jetzt, er hat es in Englisch gesagt, Herr Präsident, wo sind wir in diesem Papier? Und ich gucke ihn an, es war ein Pole. Das heißt, wir haben ein Papier gemacht, ohne daran zu denken, dass ja gerade die Wiedervereinigung in dieser Europäischen Union stattgefunden hat und dass wir deren Situation überhaupt nicht in diesem Papier erwähnt hatten. Ich gestehe, ich bekam Tränen in die Augen, weil ich erstmals diese Unmöglichkeit erfuhr. Und ich glaube, da haben wir im Laufe der Jahre öfter mal Fehler gemacht, dass wir geglaubt haben, auch wir müssen das nicht besonders beachten und eigentlich sollen die von uns lernen. Und sowas wie in der oberlehrerhaften Art haben wir uns sicherlich manchmal benommen. Ich habe mich bemüht, weil ich an diesem Tag darauf gestoßen bin und das im Herzen bewahrt habe, dass mir das nicht passiert. Aber ich glaube, es ist sehr häufig in der Politik dann in den Handlungsweisen doch immer mal durchgekommen. Und das hat auch in Ungarn ein bisschen dazu geführt, dass man sich ein bisschen, wenn man so schlecht behandelt fühlte oder von oben herab behandelt fühlte. Und ja, ich denke, solche Fehler sind gemacht worden. Vielleicht sind die auch in der Wiedervereinigung in Deutschland ein bisschen gemacht worden. Manchmal hat man das Gefühl, dass das so war. Ich denke, wir haben es ja nirgendwo nachlesen können, wie man es macht. Und deswegen muss man aber dazu stehen, dass man vielleicht ein paar Fehler gemacht hat. Aber diese Länder, also ich rede jetzt von Polen, von Ungarn, von Tschechien, Slowakei, die Slowenien war auch dabei. Das war ja das Land aus ehemaligen Jugoslawien, das einzige Land, was da mit hinein durfte in die EU, weil es auch keine großen Probleme mit dem serbischen Nachbarn hatte. Gab es ganz wenige, die da gewohnt haben. Insofern konnten die sehr viel schneller aus Jugoslawien ausscheiden und zur EU kommen als die andere. Also am Anfang gab es ja noch eine Möglichkeit, nah an die EU ranzukommen, indem man einfach nur in den Binnenmarkt ging. Das hat man damals gemacht. Und eigentlich, wenn man mal zurückschaut, sind wir ja auch gestartet mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ja, ja. Und alles andere kam ja sehr viel später. Das kam erst, nachdem ich im Europäischen Parlament war. Das kam erst mit dem Vertrag von Maastricht. Das heißt, die Europäische Union kam mit vielen Gemeinsamkeiten, kam sehr viel später als der Beitritt in die EU. Und das ist etwas, was wir eigentlich heute im Kopf haben müssten, wenn wir an den Westbalkan denken. Das haben wir damals gut gemacht. Das machen wir heute nicht gut. Wir lassen die am ausgestreckten Arm verhungern. Insofern glaube ich also, wir haben damals keine großen Fehler, nein, ich glaube nicht, große Fehler nicht gemacht. Und ich denke, wir haben es geschafft, den Menschen auch klarzumachen, dass wir da keinen karitativen Akt tun, indem wir die aufnehmen, sondern dass es auch in unserem eigenen Interesse ist. Alle Volkswirtschaften hier und da haben davon profitiert. Wenn man heute die Ziffern sieht, wie sich das entwickelt hat, die Wirtschaftsdaten sieht, dann kann man nur sagen, es war der richtige Schritt. Und insofern denke ich nochmal, da ich ja ganz stark auf dem Westbalkan verbunden bin, denke ich, wir sollten da nicht die Fehler weiter betreiben, die wir derzeit tun.
Also vielleicht auch Stichwort Balkan. Also wir waren ja tatsächlich mit einer jungen Gruppe in Serbien gewesen vor 2 Jahren. Und da bist du ja bekannt wie ein bunter Hund, wenn man das so sagen darf. Also,
Serbien bin ich nicht bei den Leuten schon ganz beliebt. Aber dieser jetzige, wie heißt er denn, Bundespräsident und damalige Premierminister hat mir in aller Offenheit bei einem Abendessen mit Kollegen 2015 in Belgrad erklärt, Mrs. Park is the most hated woman in Serbia. Also die Frau Park ist die meistgehassteste Frau in Serbien. Da habe ich ihn angelächelt und habe gesagt, das ist the biggest honor you can give to me. Also ist die größte Ehre, die Sie mir geben können. Es stimmt nämlich nicht. Ich habe keine Vorlieben auf dem Balkan, was die nationalen Zugehörigkeiten angeht. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in allen Ländern des Westbalkans eine gute Gegenwart und Zukunft haben, auch für ihre Kinder. Aber ich muss schon sagen, was sich derzeit in Serbien abspielt und das seit Jahren, wo wir einfach es zulassen, ist nicht das, was man von einem Kandidatenland für die Europäische Union erwartet. Und das gilt nicht nur für Serbien, es gilt auch für ein Nachbarland Montenegro und es gilt auch für die, die jetzt beitreten wollen, zum Beispiel Albanien. Das ist ganz, ganz schwierig. Wir sollten da sehr viel selbstbewusster sein. Als ich 1989 von meinem Fraktionsvorsitzenden gebeten wurde, aufgefordert wurde, und du, Doris, gehst nach Jugoslawien, weil das die Verpflichtung jedes Abgeordneten war, in einem Ausschuss der Europäischen Union zu arbeiten und in einem Ausschuss, man nannte das Delegation für Beziehungen zu Nichtmitgliedstaaten. Da habe ich gesagt, Egon, ich weiß gerade, wo das liegt. Da hat er gesagt, das ist gut, dann hast du da keine Freunde, keine besonderen Freunde. Und du musst dahin, weil du outspoken bist. Na, großer Gott, ich habe es am Ende gemerkt. Mit Diplomatie kommst du manchmal weiter. Aber in dieser Zeit auf dem Balkan musstest du wirklich sagen, was Sache ist. Und das müssen wir heute auch. Und leider Gottes passiert das wenig. Ich habe mich auch schon sehr häufig beschwert bei der amtierenden Ratspräsidentin und bei anderen, dass das so nicht gehandhabt wird. Und deswegen glaube ich, könnten wir aus der Wiedervereinigung mit den 10 neuen Ländern 2004 und dann kamen ja noch 2 andere dazu, dann 2007, könnten wir eigentlich lernen. Aber manchmal lernt man aus der Geschichte nur sehr schwer.
Aber lass uns vielleicht nochmal zurück auf den Balkan kommen. Also du bist ja da schon sehr beliebt, präsent und du hast dich ja auch mit Herzblut dafür die Menschen eingesetzt. Also das wird, glaube ich, anerkannt. Wie ist denn da die Perspektive? Also man hört jetzt ja aus Bosnien-Herzegowina nichts Gutes, also diese serbische Teilrepublik, die sich, ich sag mal, radikalisiert hat. Man hat den Eindruck, oder wir hatten den Eindruck in Serbien, dass die eigentlich gar nicht so richtig in die EU wollen, sondern so ihr eigenes Ding eher machen wollen. Wie ist denn da aus deiner Sicht die Perspektive? Also werden die irgendwann Mitglied der Europäischen Union, die Staaten des Westbalkans oder auch Serbien, oder ist das eher schwierig?
Also es ist sehr schwierig, weil sie zwar in die Europäische Union wollen, aber dafür müssen sie sich eigentlich ein bisschen anstrengen und funktionierende Demokratien werden. Und wenn du gerade von Bosnien-Herzegowina gesprochen hast, das, was da passiert, passiert seit Jahren, aber sie hören nie was. Die Menschen hören nicht, dass wir da mal auf den Tisch schauen und sagen, jetzt ist aber Schluss. Der Vorsitzende, der Präsident der sogenannten, früher hieß das sogenannte Republika Srpska, denn 1991 hat sich ja in Bosnien-Herzegowina eine sogenannte Republika Srpska unter Karadzic gebildet. Mhm. Und als dann 1996 der Vertrag von Dayton Bosnien-Herzegowina zum Frieden führte und das Land zweigeteilt wurde, da hat man den alten, diesen illegalen Begriff, Republika Srpska, übernommen für den neuen Teil, für die neue Entität. Das war schon ein Schlag ins Gesicht derer, die damals aus dieser sogenannten Republika Srpska zu Tausenden vertrieben wurden. Das waren die Bosniaken, die Muslime und die Kroaten. Das hat man einfach so gemacht. Man saß irgendwo in Ohio, weit entfernt von der Realität. Es war auch keine einzige Frau dabei, möchte ich mal unterschreiben, denn mit so viel menschlichem Sachverstand und hätte man da was ändern können, hätte man es nicht so gemacht, wie es jetzt ist. Aber die Problematik in Bosnien-Herzegowina ist, dass der Vertrag von Dayton, wie ich schon sagte, den Krieg beendet hat zwischen den Bosniaken und den Serben und den Kroaten, aber keine Grundlage gegeben hat für einen funktionierenden Staat. Mhm. Ich würde jetzt so weit ausholen, wenn ich das erklären würde, aber es sind zwei Entitäten, da gibt es 164 Minister.
Ja, genau.
Kannst du dir vorstellen? Also da sagt der eine dies, der jene das und dann kommt der Dritte und sagt, nee, wenn ihr mir dafür das Geld gibt, dann wird es so gemacht. Das heißt, die Korruption ist allein durch diese vielen verschiedenen Ebenen schon vorprogrammiert und wird nicht richtig bekämpft. Und aus meiner Sicht ist auch da die Europäische Kommission in den letzten Jahren nichts. Sie hat Geld gegeben, ist auch vor Ort, aber ist im Grunde genommen nicht richtig engagiert. Und wir müssen es tun. Wenn man sich die Landkarte anschaut, sieht man, diese Länder liegen mitten in der Europäischen Union, sind umgeben von Ländern der Europäischen Union. Es ist in unserem Interesse. Und wenn es da unten wieder zu Krieg kommt, sind wir diejenigen, die auch darunter leiden. Das heißt, wenn wir uns bemühen, ihnen zu helfen mit dem Beitritt, dann tun wir das nicht aus Nächstenliebe, vielleicht ein bisschen auch, aber eigentlich aus ureigenem egoistischen Interesse. Und deswegen glaube ich, also müssten wir, und ich glaube, da hat der Ukraine-Krieg, so schrecklich er ist, auch ein bisschen geholfen zu verstehen, dass wir uns bemühen müssen, dass wir diesen Ländern mehr helfen. Denn die Chinesen sind dort, mhm. Die Russen sind dort, die Chinesen wollen verdienen und Land gewinnen, aber die Russen wollen nur der Europäischen Union Probleme machen, wollen nur hindern, dass die Länder in die NATO gehen. Manche sind ja drin, manche noch nicht. Und was ich momentan abspielt, das kann man ja sehen, zwischen Kosovo und Serbien. Mhm. Das, was da läuft, ist wirklich eine Tragödie, der wir nichts entgegensetzen. Wir haben ein Dialoggremium. Das macht der EU-Außenbeauftragte Borrell und das war bisher der Special Envoy, der besondere Beauftragte, Herr Lajčak aus der Slowakei, zusammen mit dem Präsidenten Serbiens und dem Präsidenten des Kosovo. Und da schaut man sich die vier Personen an. Herr Borrell kommt aus einem Land, das das Kosovo nicht anerkennt, aus Spanien. Der Lajčak kommt aus einem Land, das das Kosovo nicht anerkennt, das ist die Slowakei. Und der Vučić erkennt es nicht an und eigentlich soll die Dialoge dazu führen, dass es anerkannt wird. Und das ist eine Situation, die kann man beklagen, die beklage ich offiziell, das mache ich schriftlich, alles gegenüber auch von der Leyen, aber es hat sich bislang keiner drum gekümmert. Nun ist der Herr Lajčak inzwischen, glaube ich, Botschafter der Slowakei in der Schweiz und ich denke, Herr Lajčak hat in Moskau studiert, der war sicherlich nicht der richtige Mensch, um also Herrn Vučić zur Vernunft zu bringen.
Wenn man jetzt mal auf die Staaten schaut, also wer ist denn aus deiner Sicht so der nächste Kandidat, der am realistischsten Mitglied werden könnte? Also ist das Albanien, Montenegro oder?
Ja, also im Moment, Montenegro ist ja schon, wie Serbien, sind die ja im Verhandeln. Da gibt es ja 32 Kapitel, die abgearbeitet werden müssen. Die verhandeln schon seit vielen Jahren und es sind, glaube ich, 5 Kapitel angefangen beziehungsweise noch nicht einmal beendet. Es ist nicht der richtige Wille da. Serbien trägt auf mindestens 2 Schultern. Wenn es 3 hätte, wird es auf 3 tragen. Mhm. Es macht nämlich, es will das Geld der EU und all die Länder, die Kandidatenstatus haben und die Verhandlungen beginnen, bekommen Vorbeitrittshilfen. Das heißt also, Serbien bekommt monatlich Geld der EU. So, dann kann man sich wunderbar mit den Russen gut verstehen und den chinesischen Flagge küssen. Das kann man alles. Das heißt, wir geben Geld, verlangen aber nicht, dass am Ende dann auch wirklich mehr gemacht wird. Das ist alles, wird viel geredet, aber es wird nicht viel gemacht. In Montenegro war es so, da war jetzt 30 Jahre ein und derselbe Mensch, entweder Präsident oder Premierminister, Dukanovic, der ist jetzt vor 2 Jahren abgewählt worden. Die brauchen noch eine Zeit lang, bis sie wirklich aufgeräumt haben und dann also dann auch im Bereich der Demokratiefähigkeit Fortschritte machen. Ja, und dann ist da ein Land, das hat schon vor Kroatien, nämlich im Jahr 2005, den Kandidatenstatus bekommen können und hat ihn nicht bekommen, weil Griechenland, das Nachbarland, das europäische Nachbarland, es verhindert hat. Die haben gesagt, solange der Mazedonien sich Mazedonien nennt, geht das nicht. Denn Mazedonien, das ist das Gebiet rund um Thessaloniki und es ist eben Mazedonien ist einfach nimmt uns im Grunde genommen ein Stück unseres Landes und wir müssen dann Angst haben, dass die irgendwann meinen, unser Land ist ihr Land. Also Vorspannnationalistisch.
Alexander dem Großen.
So ja, ein ja, ja. Also okay. gekämpft haben die zumindest um den Alexander den Großen. Der steht aber inzwischen auch in der Hauptstadt Mazedoniens in Skopje. Wunderbar, sehr schön groß. Ja, als Statue und viele andere Statuen auch. Also Skopje ist inzwischen ja eine Stadt, die so viele Statuen hat, wie ich noch keine andere Stadt kennengelernt habe. Aber das Problem ist, dann haben erst vor 4 Jahren, was haben wir jetzt, 2018, glaube ich, war das eben auch ein Abkommen, Prespa-Abkommen, wo Mazedonien, das durften wir damals gar nicht Mazedonien nennen, wir mussten sagen, Former Republic of Yugoslavia, also ehemalige Republic von Jugoslawien, die haben dann wurde das Abkommen geschlossen und nun haben sie sich geeinigt, dass Mazedonien sich Nordmazedonien nennt. So, das machen sie jetzt. Haben die Verfassung geändert. So, das war schwierig, das muss man ja auch mal überlegen. 25 Jahre wurden die verhindert, weiterzugehen. Und dann haben sie das zugegeben. Und dann kam es ja dazu, dass Mazedonien, also Nordmazedonien und Albanien eigentlich die Verhandlungen beginnen sollten. Und dann hat Monsieur Macron Nein gesagt. Das hat sich auch die Niederlande und Dänemark, glaube ich, angeschlossen. Nein gesagt. So. Dann wurde das Ganze wieder verschoben, bis Herr Macron kapiert hat, dass also der Westbalkan wichtig ist und dass wir etwas tun müssen dort, dass wir diesen Ländern helfen müssen. Dann war Herr Macron und andere dafür. Dann hat Bulgarien jetzt Nein gesagt.
Okay.
Und Bulgarien auch aus einem rein nationalistischen Grund, irgendwas in der Geschichte, weil der König ihr König war und ihre Sprache ist, furchtbar. Das heißt, da spielt die Vergangenheit eine so schreckliche Rolle und wird aus nationalistischen Beweggründen benutzt, um Länder am Beitritt zu hindern. So, und jetzt steht Nordmazedonien da, wo es die ganze Zeit gestanden hat, es kommt immer noch nicht weiter. Albanien ist jetzt auf dem Weg der Verhandlungen, obwohl ich sagen muss, dass wir in Albanien viel zu viele Augen zudrücken, denn die Regierung dort ist alles andere als eine demokratische agierende und auch gewählte Regierung. Es ist unheimlich viel Korruption im Land und ich denke, da müssten wir auch viel näher hinschauen, aber das kann man vielleicht während der Verhandlungen auch besser tun und wird man auch wahrscheinlich tun. Wir müssen diesen Ländern helfen, beizutreten, aus unserem eigenen Interesse. Sonst haben wir dort unten ständig das, was die Russen uns dort unten gerne antun wollen. Und deswegen haben wir gesehen, dass also der Herr Dodik, so heißt der Mann, der in der Republika Srpska in Bosnien das Ganze ständig am Kochen hält, der fährt zu Putin, der redet gerne mit Orban, hat Orban jetzt gerade geschmückt mit einem Orden. Das heißt, und er verkündet ständig, dass er den Teil aus Bosnien herauslösen will. Aber man hört da nichts aus der Europäischen Union. Man lässt den reden. Das ist ein Problem. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass man einem, der das, was man ja, wenn man, wo man den Menschen helfen will, was der das kaputt macht, dass wir dem nicht sagen, und jetzt ist Schluss. Jetzt kriegst du kein Geld mehr und wir werden versuchen, das zu sanktionieren. Aber ich meine, ich kann das aus Außenstehende jetzt gerne sagen, aber es tut mir schon weh, weil ich halt seit 1989 diese Länder begleitet habe auf ihrem Weg und habe 1996 gemeint, na, jetzt läuft das alles. Und ich kann nur sagen, in Bosnien-Herzegowina sind die Spalten zwischen den drei Völkern, den Kroaten, den Serben und den Bosniaken, tiefer als sie 1996 waren. Und zwar durch nationalistische Führer.
Okay, ja, das ist erschreckend.
Die das immer, die nationale Zugehörigkeit immer quasi als ihr Feld betrachten, auf dem sie ständig säen und sagen, die anderen sind schlecht oder die machen was falsch und wir sind diejenigen welche. Ich denke, da unten müssten wir sehr viel stärker auftreten als Europäische Union. Aber dafür bräuchte es dann auch Menschen, die genau wissen, was da unten ist. Und wer am Anfang der 90er Jahre oder in den 90er Jahren das nicht miterlebt hat, ja die meisten nicht, dann ist es ganz schwer, das alles zu verstehen. Ich denke gerade daran, als die Russen den Ukraine-Krieg begannen, da hat es in deutschen Zeitungen und in Medien gesagt, der erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Da habe ich gedacht, wo waren die denn alle, als die Kriege auf dem Balkan waren? Das wurde gar nicht so wahrgenommen. Das tut dann schon weh, tut auch denen weh, die es da unten erlitten haben und eigentlich heute noch unter den Folgen leiden.
Wenn wir jetzt mal gucken, also du bist ja auch viel in Europa unterwegs und du warst ja auch vor 20 Jahren in Europa unterwegs, bist jetzt immer noch in Europa unterwegs. Wenn du jetzt mal so die beigetretenen Länder vergleichst, also wie war die Situation vor 20 Jahren, wie ist sie heute? Also was hat denn die Europäische Union dort wirtschaftlich, gesellschaftlich in Richtung Wohlstand bewirkt? Also vielleicht kannst du das nochmal kurz.
Ich habe das vorhin versucht schon zu sagen. Also die sind inzwischen, die haben das, womit sie eingetreten sind, nicht nur verdoppelt, sondern viel vervielfältigt und sind gleichberechtigte Partner. Es gibt da kein West und Ost in dem alten Sinn. Sie sind florierende Wirtschaften und wir sind aufeinander angewiesen. Wir als Deutsche ganz besonders. Wir sind ja ganz nah an all diesen Ländern. Also ich kann jetzt mit Zahlen nicht auftreten, ich bin nicht so ein Zahlenmensch, aber ich war gerade auf einer Konferenz in Budapest und da haben wir also gerade darüber auch geredet mit Sachverständigen, die das erzählt haben. Dann kann ich nur sagen, diese Länder haben sich entwickelt in jeder Hinsicht. Ihre Wirtschaft, sie sind gleichberechtigte Partner, sind zum Teil Exporteure, sind auch Importeure. Das heißt also, wir handeln im Binnenmarkt miteinander, ja, wie es eben im Westen vorher war. Und ich glaube, jetzt muss man ja sagen, die Polen sind ja inzwischen auch wieder in der Demokratie gelandet, würde ich mal sagen. Sie haben ja diese nationalistischen Kräfte wirklich zurückgedrängt und es geht wieder aufwärts. Dieses Land, genau wie wenn man so will, wie all die baltischen Staaten, sind also gleichberechtigte Partner. Und auch in Budapest, auch in Ungarn, ist es sehr, sehr, sehr vorteilhaft für beide Seiten gewesen, obgleich man ja sagen muss, dass jetzt dort eine Regierung ist oder ein Regierungschef ist, der auch ganz stark mit nationalistischen Tönen eben Wahlen gewinnt beziehungsweise versucht, die Menschen dahin zu bringen. Das tut mir leid und das war eben in Polen eben ähnlich. Das konnten die Menschen in Polen jetzt ändern durch Wahlen. Und ich kann nur sagen, ich habe das sehr eng verfolgt, weil eine Kollegin, eine stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Frauenunion, wo ich ja 22 Jahre Vorsitzende war, die Agnieszka, die hat ganz stark mit den Frauen den Wahlkampf geführt. Die haben also dort wirklich in jedem Ort, überall sind sie hingefahren mit ihren Bussen und haben die Frauen dort engagiert, dass sie wählen gehen und dass sie verstehen, was ihnen die andere Regierung vorher angetan hat. Und der Beitrag der Frauen für den Ausgang der polnischen Wahlen ist ungeheuer. Es war ein viel stärkerer Prozentsatz der Wahlbeteiligung und die Frauen haben gewählt, das, was eben auch sage ich jetzt mal, von den Frauen, auch meiner Gruppierung der Frauenunion, dort also wirklich auch immer wieder vertreten wurde, ein starkes Engagement im Interesse ihrer Kinder und ihrer Familien. Also bin ich ganz stolz. Ich bedauere sehr, dass jetzt in der Slowakei wieder einer an der Regierung ist, der schon mal wegen Korruption und kriminellen Vorfällen aus der Regierung rausgeschmissen wurde, der Herr Fico. Ich weiß es nicht, warum die Menschen da immer noch dann solche Leute dann wählen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich hoffe nur, dass es nicht. Sie haben jetzt hier einen neuen Präsidenten gewählt. Also, aber der Präsident hat, wie auch in Deutschland, nicht so viel Befugnisse, dass er einfach etwas ändern kann. Und er kommt auch aus der Richtung dieser Partei, die jetzt an der Regierung ist. Ich kann nur hoffen, dass das auch vorübergehend ist und sich dann also in der Slowakei auch wieder einiges ändert. Ansonsten glaube ich, also in Tschechien ist es auch sehr, sehr prosperierend. Ich hatte gerade das Gespräch mit einem tschechischen Abgeordneten, den ich in Budapest traf, der also auch über die positiven Entwicklungen nach der Wiedervereinigung oder durch die Wiedervereinigung berichtet hat. Also ich denke, wir wissen, dass es ein Erfolgserlebnis ist und eine Erfolgsgeschichte ist, dass man dann aber weiter daran arbeiten muss. Wir an uns und die an sich. Also Demokratie macht sich nicht von alleine. Die müssen wir schon jedes Mal neu befüttern. Und das, glaube ich, machen Sie und wir müssen es auch tun. Wir haben ja inzwischen auch Situationen, mit denen wir früher nicht gerechnet haben, wenn wir an den Rechtsradikalismus denken, zum Beispiel, nicht?
Wie schätzt du das ein? Also wir haben jetzt ja am 9. Juni Europawahlen, also macht dir das schon Sorge, dass da vielleicht viele Menschen populistische Parteien wählen? Also es gibt es ja sowohl von links als auch von rechts, also AfD oder Bündnis Sarah Wagenknecht, also hast du da auch ein bisschen Angst?
Also Angst habe ich nicht. Es wird mehr Parteien geben, es wird erstmal mehr kleinere Parteien geben, von denen man nicht genau weiß, wo sie sich dann hin orientieren. Das verzettelt ein bisschen das Ganze. Aber ich glaube, die EVP wird sicherlich stärkste Partei werden. Die Sozialdemokraten sind ein bisschen weniger geworden. Das heißt, es waren immer drei Parteien, die miteinander gut arbeiten konnten, weil sie die stärkeren waren. Das waren die Christdemokraten, die Europäische Volkspartei, das waren die Sozialdemokraten und das waren die Liberalen. Und das ist heute alles nicht mehr so. Die Liberalen sind auch durch Macrons die letzten Jahre, wo er ja mit seiner Gruppierung in diese liberale Partei hineingegangen ist, die nennt sich jetzt Renew Europe, da gibt es auch weniger als man vorher, nehme ich an, weniger Mitglieder als vorher. Und es wird ganz viele kleinere, zum Teil rechtsradikale oder linksradikale Parteien geben, wo man nicht weiß, wohin die sich ausrichten. Und das Problem ist natürlich auch, wir haben in Italien eine Regierung, wo auch Rechtsradikale drin sind. Madame Meloni, die Ministerpräsidentin, hat sich auf europäischer Ebene immer korrekt verhalten. Das muss man anerkennen. Nicht das, was man ihr alles so Böses zugetraut hat, weil es gab ja auch viele Vorurteile. Ich weiß es nicht, inwieweit es dann nachher dazu kommt, dass wir eine Mitarbeit mit ihr oder mit wem auch immer suchen müssen, weil wir nicht wissen, wie die Mehrheiten sind. Wir brauchen ja eine Mehrheit, um eine Kommissionspräsidentin zu wählen. Oder einen Kommissionspräsidenten zu wählen. Und es war beim letzten Mal schon schwer. Und ich weiß es nicht, wie es in diesem Jahr wird. Es gibt jetzt ja viele Unkenrufe, aber will mich da nicht beteiligen. Aber ich glaube schon, dass die Wahlbeteiligung nicht schlecht sein wird, weil ich den Eindruck doch habe, dass auch der Ukraine-Krieg bei vielen das Verständnis doch geweckt hat, wir sind doch ein bisschen auf einer sicheren Seite, wenn wir in der EU sind. Okay. Ich glaube, das hat das hat sich schon ein bisschen ausgewirkt. Und dann natürlich, dass auch jetzt wir überlegen, wie wir in der Europäischen Union mit der Verteidigung umgehen. Mhm. Wir können Verteidigungspolitik nicht mehr machen, wie wir es früher gemeint haben. Am besten wenig Geld reinstecken, weil ja sowieso nichts passiert. Das geht nicht mehr. Und da, ich meine, ich entsinne mich noch, da war ich ja noch lange nicht im Europäischen Parlament. Ach nee, das war 1954. Da gab es schon eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, wollte man damals bilden. Und die ist dann an der Assemblée Nationale gescheitert. Das heißt, schon so früh hatte man überlegt, auch in diesem Bereich, nicht nur im Binnenmarkt, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Und jetzt lesen wir ja täglich, dass Herr Macron auch diese Idee hat und vielleicht findet dann auch Deutschland die Möglichkeit, sich da ein bisschen mehr einzumischen. Was ich nie verstanden habe, dass wir im Bereich der Militärausrüstung in der Wirtschaft, in diesem Bereich, jeder für sich dasselbe gemacht hat. Anstatt dass man mal Geld in die Hand genommen hat, gesagt, der eine macht die Munition, der andere macht die Panzer, der dritte macht dieses und das gemeinsam. So müsste es zukünftig sein. Da würde viel Geld nicht verschwendet werden. Insofern glaube ich also, dass wir in dem Bereich eine neue, ich glaube auch die Leute haben das Gefühl, dass da was dran ist, dass wir also auch zukünftig in dem Bereich mehr zusammenarbeiten wollen. Die NATO ist da, aber wir müssen in der NATO uns stärken, denn wenn wir nach Amerika schauen, wissen wir auch nicht, wie es da weitergeht. Insofern müssen wir schon ein bisschen mehr auf uns selbst achten. Und dann haben wir festgestellt, das war ja auch etwas, was man in der Pandemiezeit gemerkt hat, dass man in der Gesundheitspolitik ja auch nicht zusammengearbeitet hat. Das fing ja auch erst an in der Pandemie, dass wir da in dem Bereich mehr zusammengetan haben. Und ich glaube, das bietet sich an, in dem Bereich auch verstärkt unsere Abhängigkeit von anderen außerhalb der EU, gerade was Arzneimittel und sowas angeht, dass wir uns da stärker verbinden müssen. Ich glaube, das ist inzwischen Common Sense und die Bürger, glaube ich, verfolgen das auch ein bisschen. Und also ich bin jetzt nicht negativ für den 9. Juni. Ich glaube, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben und dass wir dann natürlich gucken müssen, mit wem wir Verbindungen eingehen. Es gibt ja, wie ich vorhin schon sagte, ganz am Anfang, keine regierungstragende Fraktion, weil es ja keine Regierung gibt. Mhm. Wir sind Fraktionen, können uns äußern, wie wir wollen und können unsere Politik machen, wie wir wollen, brauchen aber, um unsere Ideen durchzusetzen, auch andere. Und die wiederum brauchen uns. Das heißt, wir sind immer aufeinander angewiesen, um Mehrheiten zu finden. Ich finde das toll, das finde ich demokratisch wunderbar. Und deswegen hoffe ich, dass also die wirklichen Demokraten eine große Mehrheit haben im Europäischen Parlament und dass die anderen also in der Ecke bleiben, wo sie eigentlich hingehören, entweder in die ganz Linksradikale oder die Rechtsradikalen. Und ich meine, wenn man sieht, wer bei der AfD Spitzenkandidat ist, dann kann ich nur sagen, wer solche Leute wählt, der wählt seinen eigenen Untergang. Und ja, so das sollten wir eigentlich in unserem eigenen Interesse nicht tun. Ne?
Genau, also wir gucken optimistisch auf Europa. Also ich glaube, es war eine Erfolgsgeschichte, es ist eine Erfolgsgeschichte und es wird noch eine Erfolgsgeschichte bleiben. Also davon bin ich fest überzeugt und ich glaube, so die großen Themen wie Verteidigung, Wirtschaft kann man nur gemeinsam angehen und ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Du auch, oder?
Ich bin zuversichtlich, aber ich habe noch was vergessen, was mir ja sehr am Herzen liegt. Ich habe ja viel in Bildung gemacht im Europäischen Parlament. Und wir haben so viele Möglichkeiten für junge Menschen, Europa zu erfahren. Im großen Programm Erasmus Plus, da geht nicht nur um Studenten, da geht es um alle, um Kinder in der Schule, um alle. Das haben wir alles im Europäischen Parlament angefangen 1992 nach Maastricht. Denn da stand erst die Bildung in den Verträgen und auch Kultur. Und das haben wir dann begonnen mit dem damaligen Comenius-Programm. Das ist heute in dem großen Erasmus-Plus-Programm. Das war meine letzte Arbeit, bevor ich ausgeschieden bin. Und dann denke ich immer, was viele gar nicht wissen, das bin ich froh, dass ich das vielleicht heute mal sagen kann, es gibt einen europäischen Freiwilligendienst. Den habe ich mal zusammen mit einem italienischen Grünen, wenn Sie so wollen, ins Leben gerufen. Und wir haben dann die Mehrheit dafür bekommen. Die Kommission hat es dann, glaube ich, 96 gemacht. Der heißt heute nicht mehr Europäischer Freiwilligendienst. Der war früher auch in dem Erasmus-Plus-Programm. Der ist jetzt im Programm im Bereich Sozialpolitik. Der heißt European Solidarity Corps, C-O-R-P-S. So. Und da drin ist, das bedeutet, man kann ein ganzes Jahr in 46 Länder Europas gehen, also in eins dieser Länder, bis zu einem ganzen Jahr, wird auch dafür bezahlt. In den Bereichen, in denen man gerne tätig ist, Umwelt, Bildung, Kultur, was auch immer. Und das ist etwas, was wunderbar war. Ich habe, nachdem es 4 Jahre in Kraft war, hatte ich mal nach Berlin deutsche, ich glaube 250 oder 300 junge Deutsche eingeladen, die da mitgemacht hatten. Ich kann euch nicht sagen, was das für ein Ergebnis war. Die saßen da und dann meldet sich einer ganz verrückt und sagt, ey. Da habe ich ihn drangenommen, da hat er gesagt, ich will ihm mal was sagen. Ich war 1 Jahr lang in Litauen. Da dachte ich, was kommt denn jetzt? Dann sagt er, jetzt weiß ich, wer ich bin. Und jetzt weiß ich, wozu ich fähig bin. Jetzt mache ich ganz was anderes, als ich vor 1 Jahr vorgemacht hatte. Und dann kam einer nach dem anderen und hat das Gleiche gesagt. Und das ist etwas, was ich einfach unseren jungen Leuten mal vermitteln will, dass sie sich da einfach mal einklicken, ins Internet gehen und danach gucken und sowas machen. Denn viele junge Menschen, die kommen gar nicht richtig in Europa rum. Das heißt, die kommen vielleicht nach Mallorca mit den Eltern, aber dann sind sie zu Hause und dann studieren sie zu Hause. Und wenn sie dann mit Erasmus studieren gehen, okay, aber wenn sie eine Ausbildung machen, können sie doch, bevor sie in die Ausbildung gehen mit 17 Jahren, so einen Freiwilligendienst machen. Dann wissen sie, was Europa ist. Dann gehen sie mal nach Estland oder sie gehen nach Irland, und dort zu erfahren, was Europa ist. Und dann kriegt man einfach erst dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich finde einfach, das müssten wir sehr viel mehr vermitteln, und ich hoffe sehr, dass auch die Schulen sich viel stärker da einbringen. Denn es ist doch die Zukunft unserer Kinder und deren Kinder, die wir kaputt machen, wenn wir heute nicht diese Europäische Union stabilisieren. Und deswegen hoffe ich sehr, dass die jungen Leute nicht, wie ich es jetzt gerade gehört habe, vor 14 Tagen habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen, 28% der jungen Leute, die jetzt zur Wahl gehen, würden gerne AfD wählen in Deutschland.
Ja, also es war auch.
Dann habe ich gedacht, ich kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann man sich seine eigene Zukunft so kaputt machen? Was wäre denn, wenn es die EU nicht gäbe? Wir wären umgeben von Ländern, mit denen wir entweder gar nicht können oder ein bisschen können. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt also, wir müssen einfach in dem Bereich sehr viel stärker auf junge Leute zugehen. Ich weiß nicht, ich komme ja auch nicht mehr mit so vielen in Berührung, und ich bin immer dankbar, dass die Union-Stiftung sehr viel macht in dem Bereich, auch die Adenauer-Stiftung. Aber nicht alle erreichen wir. Und manche lassen sich auch von diesem Gedöns, von diesem Getöse der AfD auch berühren, also wir Deutsche. Und das natürlich, wenn man so Sachen sieht wie jetzt in Hamburg mit dem Kalifat, natürlich solche Leute verstärkt sagen, wir müssen uns dagegen auflehnen. Aber indem wir die EU kaputt machen, helfen wir überhaupt niemandem, dieses Problem zu lösen. Nur das müssen wir gemeinsam angehen. Das ist die Frage der Migration auch. Aber das werden wir heute nicht mehr besprechen. Ne?
Das schaffen wir heute nicht. Aber man merkt, du brennst immer noch für Europa. Also das ist dein Thema.
Ja, ist mein Thema.
Dafür stehst du, bist immer noch aktiv. Also auch vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, dass du mit uns über die EU-Osterweiterung, über andere Dinge gesprochen hast. Und wir sagen ciao und bis bald.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Doris Pack, ehemalige Europaparlamentsabgeordnete aus dem Saarland, im Gespräch mit Michael über die EU-Osterweiterung vor 20 Jahren, als jede Menge osteuropäische Staaten zur Europäischen Union hinzukamen und, wie Michael es eingangs gesagt hatte, die Europäische Union quasi so in ihrem Höhepunkt angelangt war, bis jetzt. Und wenn ihr mehr über Europa wissen wollt oder die Europawahl, die jetzt im Juni ansteht, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, unionstiftung.de. Wir haben demnächst jede Menge Veranstaltungen geplant. Am 14. Mai zum Beispiel geht es um die deutsch-französische Freundschaft und wie sie Europa geprägt hat. Und am 22. Mai schauen wir im Rahmen eines Lunchtalks am Mittag auf die Europawahl in Frankreich, denn dort ist laut Umfragen die rechte Partei von Marine Le Pen, Rassemblement National, in Umfragen weit vorne. Und ja, wir schauen einmal, was das vielleicht für die Europawahl bedeutet, ob Frankreich wirklich nach rechts driftet und was das dann letztlich auch für Europa bedeuten kann. All das findet ihr bei uns im Haus der Unionsstiftung, und anmelden könnt ihr euch auf unionstiftung.de, und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.